Was ist los in Europa? 200 Millionen Menschen sind arbeitslos, 100 Millionen müssen sich mit atypischen Jobs zufrieden geben. Die Staatsverschuldung steigt seit 40 Jahren, wir können uns den Sozialstaat nicht mehr leisten. Damit beginnt Stefan Schulmeister sein Buch mit dem schlichten Titel »Der Weg zur Prosperität«. Er versteht es, komplexe wirtschaftspolitische Zusammenhänge anschaulich zu erklären. Schulmeister ist einer der renommiertesten Ökonomen des Landes. Der langjährige Mitarbeiter des Wirtschaftsforschungsinstituts hat sich insbesondere mit Untersuchungen zu den Finanzmärkten einen Namen gemacht. Er scheut auch nicht die Einmischung in politische und gesellschaftliche Debatten. Sein Vortrag in der JBZ im Rahmen der Veranstaltungsreihe Zukunftsbuch war bis zum letzten Platz gefüllt. Stefan Walli hat mit dem Ökonomen gesprochen. Ich bin Reinhard Geiger und begrüße dich dazu herzlich.
Der neoliberalen Wirtschaftstheorien folgen dem Grundsatz, dass der Sozialstaat was Negatives ist, weil durch die soziale Absicherung die Menschen verführt werden, nicht eigenverantwortlich zu handeln. Sie hängen in der sozialen Hängematte herum. Gleichzeitig ist aber Sozialstaatlichkeit ein Fundament des europäischen Gesellschaftsmodells, in dem jetzt seit mehr als 30 Jahren zunächst auf der Ebene der Universitäten, später in den Medien und schließlich auch in der Politik entsprechend den neoliberalen Leitlinien gehandelt wird, also mehr privat, weniger Staat, Abbau des Sozialstaats, Privatisierung und gleichzeitig Entfesselung der Finanzmärkte, wurde der lange Weg in die große Krise Europas geebnet. Und die Schwierigkeit ist die, dass wenn man über 30 Jahre lang in eine Sackgasse hineingeht, dann nehmen natürlich die Krisenerscheinungen zu, je stärker man sich dem Ende der Sackgasse nähert, aber gleichzeitig weiß man nicht mehr, wie man den Weg zurück oder in eine bessere Richtung finden soll. Und der Sinn meines Buches ist es, eine alternative Navigationskarte zu entwickeln, die sowohl erklären kann, warum wir in Europa über 20 Jahre lang Vollbeschäftigung hatten, warum der Sozialstaat ausgebaut werden konnte und gleichzeitig die Staatsverschuldung gesunken ist und warum in den letzten Jahrzehnten das Gegenteil passiert ist, der Sozialstaat wird geschwächt, aber die Staatsverschuldung steigt trotzdem immer mehr, gleichzeitig nehmen Arbeitslosigkeit, aber insbesondere auch atypische Beschäftigung zu, wenn Sie denken, dass ein Drittel der Unselbstständigen in Europa, das sind 100 Millionen Menschen, keinen normalen Arbeitsplatz mehr haben, also einen mit Urlaubsanspruch, Sozialversicherung, dann verdeutlicht es die gesellschaftliche Krise Europas, glaube ich, deutlich. Man darf den Neoliberalismus nicht an den Symptomen allein messen, sondern man muss ihn daran messen, wie er das Funktionieren des Wirtschaftssystems verändert. Der entscheidende Schritt war, dass man die Finanzmärkte, die in den 50er und 60er Jahren reguliert waren, befreit hat. Warum war das so entscheidend? Weil es ja darauf ankommt, ob das Profitstreben der Unternehmer sich konzentriert auf realwirtschaftliche Aktivitäten. Das ist dann der Fall, wenn ich durch Finanzspekulation keinen Gewinn erzielen kann. Das war die Welt der 50er und 60er Jahre, bei festen Wechselkursen, stabilen Rohstoffpreisen und schlafenden Aktienbörsen konnte man durch Spekulation eben keinen Gewinn erzielen. Jetzt ist aber Kapital, wenn man so will, ein gefräßiges, unflexibles Viech. Das geht dorthin, wo es was zu fressen gibt. Und wenn ich auf den Finanzmärkten keinen Gewinn machen kann, dann geht das Kapital in die Realwirtschaft. Vollbeschäftigung war ja nicht Ziel der Unternehmer, sondern es war gewissermaßen ein Kollateralnutzen, in dem sich das Gewinnstreben der Unternehmer auf reale Investitionen konzentriert hat, hat man immer mehr Menschen gebraucht, die die entwickelten und angeschafften Maschinen bedienen konnten. Was ist seit den 70er Jahren passiert? Dass durch die Liberalisierung der Finanzmärkte, die Wechselkurse, die Rohstoffpreise, die Aktienkurse, die Zinssätze immer stärker zu schwanken begannen und die haben verursacht Ölpreisschocks, und damit Rezessionen, Schuldenkrise etwa Lateinamerikas 1982 oder in Ostasien 1997, die große Finanzkrise vor 10 Jahren. Und alle diese Ereignisse plus die Tatsache, dass für die Unternehmer Realinvestitionen immer riskanter wurden, ist das Wirtschaftswachstum von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zurückgegangen. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, die atypische Beschäftigung ist gestiegen. Das bedeutet nicht, dass wir die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre wiederholt haben, aber dass sich ein System entwickelt hat und auch eine Haltung von Menschen, die geprägt wird durch Sachzwangdenken. Die Vorstellung ist, eigentlich kann man gar nichts tun gegen die Macht der Finanzmärkte, das internationale Finanzkapital. Selbst die Politik muss sich den Kräften des Marktes unterwerfen. Das steht im Zentrum meines Buches, deutlich zu machen, dass der Neoliberalismus die erfolgreichste Ideologie der Gegenaufklärung ist. Also eine unfassbare Unterbrechung einer Entwicklung, die vor 250 Jahren mit der Aufklärung begonnen hatte. Die Aufklärung meinte, der Mensch soll sich emanzipieren von höheren Wesen wie Kirche, Gott, Kaiser, Vaterland, und er ist legitim, seine Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen, also gesellschaftliche Prozesse zu gestalten, einen Sozialstaat zu entwickeln. Die Grundbotschaft des Neoliberalismus lautet, jeder, selbst die demokratisch legitimierte Politik, muss sich dem Markt unterwerfen. Das heißt, mit dem Markt wurde gewissermaßen ein neues, höheres Wesen konstruiert, das zu einer Entpolitisierung der Politik führt. Wenn die Frau Merkel von der marktkonformen Demokratie spricht, dann bringt sie sprachlich zum Ausdruck, dass selbst die Demokratie sich letztlich marktkonform verhalten muss.
Hat es da nicht Erfahrungen gegeben? Zum Beispiel in Frankreich Anfang der 80er Jahre, als eine Regierung auf nationaler Ebene ein sehr stark intervenierendes politisches Programm durchsetzen wollte und dann auf halbem Wege aufgab. Waren das nicht so nicht nur ideologische Erfahrungen, sondern auch praktische Erfahrungen, dass bestimmte Rezepte angepasst werden müssen?
Ja, müssen tun sie nicht. Es ist vollkommen abhängig von den Rahmenbedingungen, unter denen das System arbeitet. Frankreich konnte unter Präsident Mitterrand seinen Kurs nicht mehr fortsetzen, weil innerhalb eines ökonomischen Systems, das sich am Grundsatz orientiert, lassen wir unser Geld arbeiten, Instabilitäten erzeugt werden, wie eben Finanzkrisen, Schuldenkrisen, Ölpreisschocks, die es unmöglich machen, eine sehr stark auf eine Stärkung des Sozialstaats ausgerichtete Politik zu betreiben. Der Grund ist ganz einfach. Wenn Sie immer wieder solche Krisen haben, bedeutet das eine unglaubliche Belastung der Staatsfinanzen, denn mit jeder Rezession steigen die Budgetdefizite, steigt die Staatsverschuldung, nimmt die Arbeitslosigkeit zu, und diese finanzielle Einschränkung macht es dann dem Staat unmöglich, eine Politik, wie sie etwa Mitterrand vorhatte, tatsächlich umzusetzen. Ich würde sogar so weit gehen, dass der englische Ökonom Keynes, der ja diese These entwickelt hatte, dass man die Finanzmärkte strikt regulieren muss, davon ausging, dass all seine anderen Rezepte, wie zum Beispiel, dass der Staat durch eine expansive Wirtschaftspolitik, durch mehr Staatsausgaben die Wirtschaft beleben soll, dass alle diese Empfehlungen von Keynes nur gültig waren unter der Bedingung, dass die Finanzmärkte stabil gehalten werden und also strikt reguliert werden. Und genau das war in den 50er und 60er Jahren der Fall, aber ist eben seit 1971 schon nicht mehr der Fall. Das heißt, Mitterrand und seine Versuche datieren ja erst von Anfang der 80er Jahre. Da hat er keine Chance mehr. Bruno Kreisky in Österreich hatte noch ein bisschen eine Chance, aber auch sein Modell kam eindeutig nach dem zweiten Ölpreisschock 1980 in große Schwierigkeiten.
Das ist ja das Interessante an dem Buch, weil die Kritik immer antizipiert und reflektiert wird. Und was bleibt nicht bei der Kritik? In Ihrem Buch findet man dann auch wirklich diese konkreten Vorschläge, wie mit den Finanzmärkten umgegangen werden könnte. Auf nationaler Ebene oder auf europäischer Ebene? Haben nationale Politiken hier noch viele Möglichkeiten oder müssen wir unsere Energie für die Regulierung der Finanzmärkte auf die Europäische Union konzentrieren?
Na, ganz sicher auf die Europäische Union. Denn nichts ist international verflochtener wie die Finanzmärkte und das Handeln der Finanzakteure. Denken wir nur an solche Mega-Investment-Giganten wie BlackRock mit einem verwalteten Vermögen von 6.000 Milliarden Dollar. Da ist es klar, dass Europa nur auf der Ebene der Europäischen Union handeln kann. Auf dieser Ebene wäre es aber absolut möglich. Aber die Voraussetzung für Handeln ist ja die Selbstemanzipation. Das heißt, eine Haltung, die sagt, letztlich hat die Politik den Primat und eben nicht der Markt. Diese Haltung muss überhaupt erst erarbeitet werden. Die Chance wird die nächste Finanzkrise bieten, aber es ist nur eine Chance. Wenn sich die Finanzkrise 2008 in durchaus ähnlicher Weise wiederholt, nämlich indem gleichzeitig Aktienkurse, Immobilienpreise und diesmal die Kurse der Staatsanleihen massiv fallen, dann wird das eine Finanzschmelze auslösen mit ziemlich verheerenden Folgen. Dann werden die Eliten vor der Frage stehen, wollen wir wirklich mit den Rechtspopulisten gemeinsame Sache machen, die natürlich von so einer Krise profitieren würden? Man sieht es ja jetzt etwa schon ganz stark an der Entwicklung in Italien. Oder überlegen sich Teile, sage ich einmal, der Vermögenden angesichts der historischen Erfahrungen, dass das vielleicht doch nicht so klug ist, noch einmal ein Experiment mit Rechtsextremen zu wagen? Wie das ausgeht, weiß ich nicht. Aber wenn sich die Politik angesichts der Krisenerscheinungen dazu entschließt, die Finanzmärkte radikal zu reglementieren, dann ginge das sehr leicht, zum Beispiel indem man auf allen Börsen weggeht von dem sogenannten Fließhandel. Ja, man muss wissen, dass an den Börsen in Milli- und Mikrosekunden vollautomatisch von Computern gehandelt wird. Und wenn ich stattdessen alle 3 Stunden eine sogenannte elektronische Auktion mache, das heißt, es wird eben nur alle 3 Stunden der Kurswert einer VW-Aktie oder Mercedes-Aktie bestimmt, dann entziehe ich den Computern ihre Nahrung, nämlich die Daten. Es gibt nämlich dann nur alle 3 Stunden einen Kurs.
Sie sprechen von einem europäischen Währungsfonds. Da gibt es diese Erfahrungen aus der letzten Finanzkrise, dass die Europäische Union Institutionen schafft, die sie in ruhigen Zeiten nie schaffen würden, im Notfall aber doch Neues entsteht, wie der Europäische Stabilitätsmechanismus, wo jetzt tatsächlich so ein europäischer Währungsfonds diskutiert wird. Hat das, was hier diskutiert wird, etwas zu tun mit dem, worauf Sie Ihre Perspektive setzen?
Ja, absolut. Dieser Europäische Stabilisierungsmechanismus ist sozusagen der Vorläufer dessen, was ich einen europäischen Währungsfonds nenne. Man kann das am Beispiel des gegenwärtigen Konflikts zwischen Italien und der Europäischen Kommission ganz klar zeigen. Dieser Konflikt bietet privaten Spekulanten die Möglichkeit, gegen den italienischen Staat zu spekulieren. Gäbe es einen europäischen Währungsfonds, dann gäbe es diese Möglichkeit nicht mehr. Einfach von der Haltung getragen, dass der Staat eben keine private Firma ist, auf deren Bankrott man spekulieren darf und dass es Aufgabe der Politik ist, solche Geschäfte einfach zu unterbinden.
Sie sind hier in Salzburg zu Gast. Sie wissen natürlich auch, dass einer der großen Schöpfer dessen, was Sie Neoliberalismus nennen, Friedrich Hayek, hier lange gewohnt hat.
Was Hayek betrifft, bin ich sozusagen ambivalent. Es gibt viele Gedanken von Hayek, die ich interessant und auch richtig finde. Zum Beispiel, dass linke Intellektuelle die Neigung haben zu einer Art konstruktivistischen Weltverbesserung. Also sozusagen die gute Gesellschaft könne man letztlich designen, so wie ein Architekt ein Haus entwirft. Das kritisiert Hayek und ich finde, er hat vollkommen recht, weil gesellschaftliche Prozesse eben nicht so stattfinden. Wenn sie so versucht werden, wie in den Revolutionen etwa in Russland 1917 oder auch in China unter Mao Zedong, dann führt es eben leider in ungeheuerliche Katastrophen. Gesellschaftliche Prozesse sind evolutionäre Prozesse und man muss versuchen, aufklärend, emanzipierend die Menschen in die Lage zu versetzen, sich in ihre eigenen Angelegenheiten einzumischen. Also das etwa zu tun, was die Arbeiterbewegung gemacht hat, die Nicht-Revolutionäre, die eben sich im Klaren war, wir müssen in kleinen Schritten vorgehen, aber wir dürfen nie das Ziel aus den Augen verlieren. Was mit der europäischen Sozialdemokratie derzeit passiert ist, ist eben der Verlust des Zieles. Sie gehen im Kreis, dann natürlich kann eine Politik der kleinen Schritte nicht funktionieren.
Das, was wir jetzt von Ihnen gehört haben, ist etwas, was sehr ähnlich auch Robert Jung gesagt hätte. Wenn man sich der Zukunft annähert, man muss sich vor großen Dogmen scheuen, man muss Betroffene zu Beteiligten machen, man muss Menschen versuchen, über partizipative Prozesse einzubinden. Und er hätte festgestellt, dass die Zukunft offen und gestaltbar ist und nicht nur berechenbar. Und dass das, was uns Menschen ausmacht, etwas ist, das wir selber schaffen.
Absolut, ja.
Lust auf Zukunft lautet das Jahresmotto der Kunstboxer Kirchen. Den Auftakt bildet am Dienstag, 26. Februar, ein Vortrag von Stefan Schulmeister mit anschließender Podiumsdiskussion auf Einladung von Attac Flachgau. Hans Holzinger von der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen spricht mit Schulmeister über die Mythen von den freien Finanzmärkten, die Auswirkungen von Finanzspekulationen auf die Realwirtschaft sowie die Fehlentwicklungen durch eine zu simple Sparpolitik. Ich bin Reinhard Geiger und verabschiede mich mit einem Dank an Stefan Walli fürs Interview und an dich fürs Zuhören. Bis in 14 Tagen oder jederzeit im Internet auf den Webseiten radiofabrik.at oder jung-bibliothek.org.